Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir gehen heute weiter in unserer Predigtreihe über das Markus-Evangelium und den Abschnitt, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, das ist Markus 9, die Verse 30 bis 37. Also den Abschnitt findet ihr in Markus 9, 30 bis 37. Damit wir den Zusammenhang aber besser verstehen können, werde ich lesen von Markus 9, Vers 14 bis Vers 42. Markus 9, ab Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, und der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen, und er wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen los und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in das Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und sie gingen von dort weg, und sie zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und er rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, Für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Liebe Gemeinde, in Deutschland gab es, oder im Deutschen Reich gab es im Mittelalter vermehrt die Auffassung, dass es einen sogenannten Friedenskaiser geben wird. Man glaubte damals, dass einer der fränkischen Könige nach seinem Tod zurückkehren würde, um die Endzeit einzuleiten, um ein neues himmlisches Reich aufzurichten und das heilige Römische Reich, von dem man es damals ausging, über die ganze Welt auszubreiten. Und viele nahmen damals an, dass Friedrich II. Dieser Friedenskaiser sein würde, der nach seinem Tod zurückkehrt. Friedrich II. Starb aber im Jahr 1250. Und ein Mann jedoch, der nutzte das aus, dass Friedrich II. Gestorben war. Und der gab sich als Friedrich II. Aus. Der Mann hieß damals Thiele Kolob. Und Thiele Kolob war schlichtweg ein Betrüger. Das heißt, er hatte den Trick bereits in Köln versucht. Er hat sich als Kaiser ausgegeben, als der wiedergekehrte Friedrich II., der endzeitliche Friedenskaiser. Und aus Köln wurde er aber weggejagt. Und dann ist er hier nach Hessen gekommen und den Wetzlar hat man ihm Glauben geschenkt. Die Wetzlarer glaubten ihm, dass er der Friedenskaiser ist. Und er hat hier über ein Jahr residiert und so getan, als wäre er der wiedergekehrte Friedrich II., der Friedenskaiser. Und dann kam der wahre König zu der Zeit, der hieß nämlich Rudolf. Und der belagerte die Stadt und hat dann Thiele Kolob 1285 vor dem Tor Wetzlars verbrennen lassen. Was aber hat dieser Thiele Kolob gemacht? Er hat sich selbst zu einem endzeitlichen König erhoben und war wahrscheinlich nicht selbst mehr als ein Bettler. Und dieser Betrüger und Hochstapler, der wollte jetzt eigentlich Friedrich II. Sein und er versuchte damit seine eigene Herrlichkeit, die eher gering war, mit der erwarteten Herrlichkeit von Friedrich II. Zu vertauschen. Und es ist natürlich Quatsch, dass es einen wiederkehrenden Friedenskaiser geben wird, der das Heilige Römische Reich über die Enden aller Welt ausbreiten wird. Aber dennoch lehrt uns diese Geschichte, wie im Laufe der Zeit Menschen immer wieder versucht haben, ihren eigenen Status, ihre eigene Herrlichkeit gegen einen Status auszutauschen, der besser ist als ihr eigener. Die Menschen haben versucht, ihre eigene Herrlichkeit gegen eine bessere auszutauschen. Und nicht nur das. Die Menschen haben auch versucht, ihre eigene Herrlichkeit gegen die Herrlichkeit Gottes zu vertauschen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im 1. Kapitel: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Bild eines vergänglichen Menschen vertauscht. So wie Thiele Kolob sich an die Stelle dieses erwarteten Friedenskaisers gesetzt hat, so haben die Menschen so oft Gottes Herrlichkeit gegen ein Bild von sich selbst ausgetauscht. Und dieser Tausch der Herrlichkeiten, der geschieht auch bei uns Christen immer wieder. Ich verkündige euch daher das Wort Gottes heute Morgen unter dem Titel Der Tausch der Herrlichkeit, wie das Evangelium unsere Sicht auf uns selbst verändert. Ich habe drei Punkte. Der erste ist die Erniedrigung des Herrlichen. Das sind die Verse 30 bis 32 aus dem Predigtabschnitt. Der zweite Punkt ist die stolze Erhöhung der Sündhaftigen. Das sind die Verse 33 bis 34 aus unserem Predigtabschnitt. Und die wahre Verherrlichung der Erniedrigten. Das sind die Verse 35 bis 37. Also nochmal, die wahre Erniedrigung des Herrlichen, die Verse 30 bis 32. Die stolze Erhöhung der Sündhaftigen, die Verse 33 bis 34. Und die wahre Verherrlichung der Erniedrigten, die Verse 35 bis 37. Ich fange an mit meinem ersten Punkt, die wahre Erniedrigung des Herrlichen, und lese die entsprechenden Verse nochmal vor. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht. Sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Liebe Gemeinde, heute ist der erste Advent. Und somit beginnt die Adventszeit, in der wir uns im Laufe des Kirchenjahres auf das Kommen von Christus vorbereiten. Und an Weihnachten erinnern wir uns an das erste Kommen Christi, als Jesus Mensch geworden ist. Und oftmals geht uns das so einfach über die Lippen, dass Christus Mensch geworden ist und ein Kind geworden ist in einer Krippe zu Bethlehem. Was Christus aber getan hat, ist, dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater aufgegeben hat, und Knechtsgestalt angenommen hat. Christus erniedrigte sich selbst. Vorher hatte Jesus im Himmel die perfekte Gemeinschaft mit Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist. Und jetzt hat Christus sich selbst erniedrigt in Knechtsgestalt und hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Und wenn man sich auf der anderen Seite nun hier den Werdegang der Jünger im Markus-Evangelium so ansieht, dann könnte man schier verrückt werden. So viel haben die Jünger jetzt nun schon bis zu diesem Punkt mit Jesus erlebt. So viel hat Jesus ihnen schon erklärt und ihnen beigebracht. Und sie haben noch immer nicht die Bedeutung davon verstanden, was es heißt, dass Jesus bei ihnen ist, dass er überhaupt mit ihnen ist. Und vielleicht ist es euch beim Lesen des Markus-Evangeliums schon mal aufgefallen, dass wir in der ersten Hälfte sehr oft lesen von Wundern und Heilungen, die Jesus tut. Und dass es in der zweiten Hälfte ganz stark abnimmt, dass dann da ganz wenig von Wundern und Heilungen liest, die Jesus immer wieder tut. Die zweite Hälfte berichtet vielmehr von etwas anderem. Sie berichtet davon, wie Jesus seine Jünger lehrt. Und der Grund dafür ist offensichtlich. Seit Petrus nämlich im 8. Kapitel das Christusbekenntnis ausgesprochen hat, dass er erkannt hat, Jesus ist dieser Messias, Jesus ist dieser Christus. Seit diesem Moment ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus hat sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet und er weiß, dass er dort sterben wird. Er weiß, dass er dort am Kreuz sterben wird. Und Jesus weiß auch, dass seine Zeit, die er noch mit seinen 12 hat, begrenzt ist. Und er will diese begrenzte Zeit vor allem dafür nutzen, seinen Jünger zu lehren. Er will ihnen erklären, was es heißt, das Königreich Gottes zu bauen, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Und das erklärt auch, warum Jesus nicht will, dass jemand weiß, dass er durch Galiläa zieht mit seinen Jüngern. Denn wenn wir das im ersten Kapitel, in der ersten Hälfte des Markus-Evangeliums lesen, ist es so oft so, dass Jesus in Galiläa unterwegs ist und die Massen anlockt mit seinen Wundern und seinen Heilungen. Sie lassen ihn förmlich überhaupt nicht in Ruhe. Aber jetzt braucht Jesus eben diese Zeit mit seinen Jüngern allein. Denn es ist nicht mehr viel Zeit, bis sie in Jerusalem ankommen werden. Und deshalb spricht Jesus zu seinen Jüngern immer wieder über die grundlegendsten und wichtigsten Themen überhaupt. Und das ist vor allen Dingen, dass er leiden wird, sterben und auferstehen. Jesus kündigt in diesen wenigen Kapiteln dreimal an, dass er leiden wird, sterben und auferstehen. Und als Jesus zum ersten Mal darüber gesprochen hat, kurz nachdem Petrus ihn als den Christus erkannt hat, da hat Petrus vollkommen falsch reagiert auf diese Ansage von Jesus. Und er wollte Jesus noch davon abhalten, nach Jerusalem zu gehen und zu sterben. Und dann hat Jesus ganz harsch auf Petrus geantwortet und gesagt, geh von mir weg, du Satan. Und genau wegen dieser Antwort war es wahrscheinlich, dass die Jünger jetzt bei dieser zweiten Leidensankündigung Jesu nicht mehr überhaupt fragen, dass sie es gar nicht verstehen. Sie verstehen es nicht und sie fragen ihn nicht mehr, was er damit meint. Weil Jesus' erste Antwort auf Petrus schon so harsch war. Aber Jesus muss es seinen Jüngern immer weiter einprägen, damit sie es schließlich verstehen werden, wenn es denn passiert. Sie müssen es verstehen, wenn Jesus gestorben ist, was da eigentlich passiert ist. Doch diese zweite Leidensankündigung nun, die ist besonders. Die muss die Jünger wirklich stutzig gemacht haben. Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern hier Folgendes. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. In Daniel 7, das wir vorhin gelesen haben, in der ersten Schriftlesung, lesen wir davon, wer dieser Menschensohn ist. Der Prophet Daniel, der sah in seiner Vision, in dieser Nacht, ein Bild vom Gericht der Welt, vom Gericht am Ende der Zeit. Und ihr müsst euch vorstellen, Daniel hat damals in Babylon gelebt. Er hat gelebt in der Zeit, in der das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft weggeführt war. Und das Volk war unterdrückt von den Babyloniern. Daniel selbst durfte nicht mal öffentlich beten in Richtung Jerusalem. Und was Daniel sieht, ist eine Zeit, in der 4 weitere Reiche auftreten werden. 4 noch schlimmere Reiche als Babylon. Und er sieht das letzte Reich, das letzte große Tier, das das Volk maßlos unterdrücken wird. Und Und die Frage ist, wer hat die Macht, diese Reiche, die das Volk Gottes immer wieder unterdrücken werden, wer hat die Macht über diese Reiche, wer kann diese Reiche außer Kraft setzen, wer hält am Ende Gericht? Und Daniel 7 erklärt uns das. Das heißt, in diesem Gesicht, in dieser Nacht sah ich und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Und er gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der uralt war, gab ihm, also dem Menschensohn, Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Was Daniel sieht, ist, wie der Menschensohn kommen wird, dem alle Ehre, alle Macht und aller Reichtum gegeben wird, und der die Macht hat, alle Völker, die das Volk Gottes unterdrücken, am Ende richten zu können. Wer ist also dieser Menschensohn? Der Menschensohn ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist und dessen Reich ewig ist, dem alle Völker dienen sollen. Und wenn Jesus jetzt hier im Markus-Evangelium von sich als dem Menschensohn spricht, dann betont er damit nicht seine eigene Menschlichkeit. Er betont seine eigene Ewigkeit, seine unbegrenzte Macht. Er betont, dass ihm alle Völker der Welt dienen sollen. Er betont seine Göttlichkeit. Doch was sagt Jesus hier nochmal über den Menschensohn? Er sagt, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. In dieser Adventszeit gedenken wir nämlich nicht nur daran, dass Christus Mensch wurde. Wir gedenken auch daran, dass der Menschensohn gekommen ist, um sich in die Hände der Menschen überantworten zu lassen. König David hat mal gesagt im zweiten Buch Samuel, lasst uns in die Hände Gottes fallen, denn seine Gnade ist groß, lasst mich aber nicht in die Hände der Menschen fallen. Bemerken wir diese tiefe Ironie, die darin steckt, dass derjenige, dem eigentlich alle Reiche und dem alle Macht gehören, dass derjenige ein einfacher Mensch wurde und dass er sich in die Hände der anderen Menschen überantworten lässt. Jesus ist der einzige Mensch, der je ein wirklich göttliches Leben geführt hat. Jesus wird in der Bibel als der zweite Adam bezeichnet. Jesus ist das Vorbild des Menschen schlechthin, wie der Mensch eigentlich sein sollte. Und jetzt fällt er in die Hände seiner Henker, andere Menschen. Und das absolut Unverständlichste daran ist eigentlich, dass der Tod des Menschensohnes für die eintritt, die selbst Hand an ihn legen. Und noch am Kreuz betet Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Gemeinde, das ist die wahre Erniedrigung des herrlichen Menschensohnes, die wir hier sehen. Christus tauscht seine Herrlichkeit, die er beim Vater gehabt hat, gegen unsere Niedrigkeit aus. Und er lässt sich auch noch durch andere Menschen dafür hinrichten. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Thiele Kolob getan hat. Im Gegensatz zu Thiele Kolob ist Jesus nämlich wirklich ein König, der wiederkehren wird. Und Jesus nutzte seine Position aber nicht aus, sondern er erniedrigte sich selbst, sodass wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben können. Wir sind nämlich genau diese sündhaftigen Menschen, die sich so oft in ihrem Stolz selbst erhöhen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, die stolze Erhöhung der Sündhaftigen. Dazu lese ich auch nochmal die entsprechenden Verse. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Diese Verse ab Vers 33, die beschreiben jetzt die Situation, nachdem Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Sie sind jetzt angekommen in Kapernaum, vorher waren sie irgendwo unterwegs, durch Galiläa hindurchgezogen, und sie kommen in die Heimatstadt, in der Jesus so lange gelebt hat. Und angekommen dort, fragt Jesus jetzt seine Jünger aus, was haben sie eigentlich unterwegs besprochen? Und Jesus fragt es nicht, weil er neugierig ist, sondern er fragt es, weil er diese Situation ausnutzen will, um seinen Jüngern etwas ganz Bestimmtes darüber beizubringen, wie das Königreich Gottes ist. Ich will ihnen eine ganz entscheidende Wahrheit rüberbringen in dieser Zeit, die ihm jetzt noch bleibt mit seinen Jüngern zusammen. Doch was haben die Jünger eigentlich diskutiert auf dem Weg? Was haben sie geredet? Es heißt hier, dass sie darüber diskutiert haben, wer der Größte unter ihnen sei. Doch was bedeutet das? Wir müssen uns vorstellen, im Judentum, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, Da wurde sich ganz oft die Frage gestellt, nachdem, wer die Größten, wer die Tollsten, wer die Besten von den Juden sind. Die Juden haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wer im Himmel näher bei Gott sitzen darf und wer weiter weg sitzen wird als die anderen. Vor allem aber glaubten die Juden, dass die jeweils eigene Gerechtigkeit einem einen solchen Platz nahe bei Gott im Himmel einbringen würde. Was heißt das? Die Juden waren geradezu besessen von Plätzen und Ränken im Himmel. Sie strecken sich deshalb an, besonders religiös zu sein, besonderen Eifer mitzubringen, um ganz weit vorne dabei sein zu können. Sie glaubten, dass ihr eigener religiöser Eifer sie ganz nah zu Gott bringen würde im Himmel. Wir können das zum Beispiel immer wieder bei den Pharisäern beobachten, die um Jesus herum auftreten in den Evangelien. Dass sie selbst sich für die religiöse Elite dieses Landes hielten. Wir wissen zum Beispiel aus den Schriftrollen von Qumran, dass die Juden gesagt haben, dass es im Himmel für jeden einzelnen Juden einen zugeschriebenen Platz geben würde. Und diese Plätze, die hat man, damit alle Kinder Israels wissen, das heißt, dass sie alle ihren Stand kennen, ihren Stand, den sie bei Gott haben. Also es gibt in der jüdischen Vorstellung offensichtlich eine Reihenfolge. Die, die besser gelebt haben als Juden, die dürfen weiter vorne sitzen. Und die, die schlechter gelebt haben, müssen weiter hinten sitzen. Und es scheint so, als würde Paulus zum Beispiel genau auf diese Haltung antworten, wenn er im Römerbrief schreibt, Kapitel 10, wo er an Israel schreibt, dass die Israeliten vor Gott in ihrer eigenen Gerechtigkeit stehen. Heißt es im Griechischen. Aber es heißt auch weiter, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht kennen. Und die Jünger, die schienen verstanden zu haben, dass Jesus wohl nicht so begeistert sein würde von ihrer Diskussion. Und sie schwiegen deshalb. Und es hat schon fast etwas Komisches, wenn man sich vorstellt, wie hier 12 erwachsene Männer wie ein kleines Kind einfach schweigen, dass irgendwas ausgeheckt hat. Der Hintergrund ist aber leider nicht besonders komisch. Die Jünger schweigen hier zum Beispiel so, wie auch die Pharisäer geschwiegen haben, als Jesus die Hand, die verdorrte Hand dieses Mannes in Markus 3 geheilt hat. Da heißt es nämlich, dass die Jünger darauf lauerten, ob Jesus auch am Sabbat heilen würde. Und Jesus fragt sie dann, soll man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Soll man Leben erhalten oder töten? Und das heißt über die Pharisäer, sie aber schwiegen still. Wie auch die Jünger konnten die Pharisäer an diesem Punkt nicht anders als schweigen. Sie wussten nämlich, dass egal was sie sagen würden, Jesus auf jeden Fall recht behalten wird. Was aber ist nun das eigentliche Problem mit dem Verhalten der Jünger hier? Wir müssen uns mal diesen krassen Gegensatz vor Augen halten. Auf der einen Seite haben wir den Menschensohn, der alle Reiche und alle Macht der Welt hat, dem alle Macht gegeben ist und der sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und auf der anderen Seite haben wir die Jünger, die sich dann mit Fragen beschäftigen, wer von ihnen denn der Größte sei und deshalb näher am Tisch Gottes sitzen darf im Himmel. Während Christus sein Angesicht bereits nach Jerusalem gerichtet hat und den Weg des frei gewählten Todes geht, machen sich die Jünger vor allen Dingen Gedanken darüber, wie ihr Dasein mit Christus ihr Leben verbessern kann und erfüllen kann. Die Situation, die uns hier irgendwie vor Augen geführt ist, die ist vollkommen absurd. Doch warum glauben die Jünger überhaupt, dass einer von ihnen der Größte sei oder dass sie besonders toll wären? Ich denke, dass wir einen Teil der Antwort einige Verse später finden, wenn Petrus zu Jesus sagt: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Petrus und die anderen Jünger, die waren sich darüber bewusst, dass sie Nachfolger Christi sind. Was sie aber geglaubt haben, ist, dass ihnen diese Nachfolge Ehre und Ruhm einbringen würde. Sie sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als Jesus zuzuhören, wenn er davon spricht, dass die Nachfolge ihnen nicht Ehre und Ruhm einbringen wird, sondern dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen sollen, weil Nachfolge auch eine leidvolle Komponente hat, dass man als Nachfolger sein Kreuz auf sich nehmen soll. Sie sind viel zu sehr damit selbst beschäftigt, wenn Jesus ihnen ganz oft erklärt, dass der Christus kein herrlicher König ist, der in Jerusalem einziehen wird mit einer Armee, sondern dass er leiden wird und sterben wird. Die Jünger erhöhen sich selbst, während der Menschensohn sich erniedrigt. Und das Verrückte dabei ist es eigentlich, dass beides eigentlich nicht sein sollte. Thiele Kolo kann kein Kaiser sein. Er kann kein wahrer König sein. Und ein wahrer König kann eigentlich kein Bettler sein. Aber der Punkt ist, dass ein wahrer König sich frei dazu entscheiden kann, das Leben eines Bettlers anzunehmen, während ein Mann wie Thiele Kolo niemals König werden kann, weil er einfach nicht aus einem adligen Elternhaus stammt. Er kann es einfach nicht. Und seht ihr, Genau hier erfassen wir das Problem, das die Jünger eigentlich sich selbst bereitet haben. Sie haben sich fälschlicherweise erhöht. Es ist somit eine falsche Erhöhung. Warum ist es aber eine falsche Erhöhung? Die Jünger haben absolut nichts, was sie vor Gott bringen könnten, um irgendwie groß zu sein. Um irgendwie die Annahme zu haben, dass einer von ihnen der Größte wäre. So wie Thiele Kolob keine adlige Herkunft hatte, um sich selbst zum König zu machen, so können die Jünger ihre eigenen Sünden nicht verleugnen oder bedecken. Diese Jünger, sie wollten jeder Einzelne der Größte sein und dabei sind sie eigentlich wie dreckige Bettler, die mit Sünde befleckt sind. Jeder kann eigentlich erkennen, dass sie niemals wie ein herrlicher König sein dürften. Und somit ist ihre Erhöhung eine falsche Erhöhung. Zugleich ist ihre Erhöhung, die sie sich selbst bereitet haben, gegenüber der freiwilligen Erniedrigung des Menschensohnes zutiefst beschämend. Doch, liebe Gemeinde, sind wir es nicht auch, die wir uns oftmals selbst erhöhen? Tauschen wir in unserem eigenen Leben nicht oftmals unsere Herrlichkeit gegen die Herrlichkeit Gottes aus? Als der König Nebukadnezar in Babylon einmal auf dem Dach seines Palastes stand und auf die Stadt hinabgeblickt hat, da sagte er zu sich selbst Folgendes: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und noch bevor Nebukadnezar seinen Satz zu Ende bringen konnte, hat Gott ihn gedemütigt, indem er ihn wie zu einem Tier gemacht hat. Wir lesen das im Danielbuch. Und sind die Jünger nicht hier ein Stück weit wie Nebukadnezar? Sie glauben an ihre eigene Macht, die ihnen eine Königsstadt im Himmel bauen wird. Und sind wir nicht ebenfalls oft genauso, dass wir irgendwelche Dinge machen und sie uns ansehen und uns bei uns selbst dann denken, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine eigene Macht, zu meiner Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, wenn ich alle meine geistlichen Probleme auf ein einziges Problem zurückführen würde, dann wäre es wahrscheinlich eben genau diese Haltung, dass es meine eigene Macht ist, die mein eigenes Leben bestimmt. Und das verdirbt mich geistlich. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich mich momentan auf ein Promotionsprogramm in Amerika bewerbe und dass ich versuche, dieses da reinzukommen irgendwie und dafür viel Anstrengung unternehme. Aber das Problem ist, dass ich schon so oft festgestellt habe, dass das meinen eigenen Stolz enorm nach oben drückt, wenn es klappen könnte, wenn ich da wäre, wenn es irgendwie funktionieren könnte. Und ich bete oft, dass Gott mir dabei hilft, dass ich meinen eigenen Wert nicht davon abhängig mache, ob ich in diesem Programm genommen werde oder nicht, sondern davon, was Christus für mich getan hat, als er in Jerusalem die absolute Erniedrigung auf sich genommen hat. Wisst ihr, was Babel heute ist, was heute mit der Stadt Babylon ist? Die Stadt Babylon ist heute ein Trümmerhaufen. Und als 2006 die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, haben sie Babylon als Truppenübungsplatz benutzt. Und diese einst so prächtige Stadt Nebukadnezars, die ist jetzt seit Jahrhunderten verrottet und wird von amerikanischen Panzern plattgefahren. Und warum? Weil eben dieses Werk Nebukadnezars keinen ewigen Wert hat. Das Werk Christi auf Golgatha aber, das hat einen ewigen Wert. Und liebe Gemeinde, lasst uns deshalb nicht den Fehler machen, dass wir unsere eigenen Babylons aufrichten. Und dass wir dann nur noch glauben, dass uns das irgendwie besser machen würde als die anderen. Dass wir dadurch irgendwie der Größte werden würden. Und viele Dinge in unserem Leben können solche Babylons werden. Zum Beispiel wäre da der Perfektionismus, den manche von uns dringend brauchen, um in allen Dingen das Lob anderer erhalten zu können. Auf der anderen Seite wäre da der Umgang mit schwierigen Situationen in unserem Leben. Wie oft glauben wir, dass wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, dass wir dann selbst die Schmiede unseres eigenen Schicksals wären und uns selbst aus diesen schwierigen Situationen befreien könnten? Glauben wir dann wirklich, dass Gott alle Dinge zu unserem Besten zusammenwirken lässt, so wie Paulus es im 8. Kapitel des Römerbriefs schreibt? Was ist denn zum Beispiel mit unserem finanziellen Wohlstand, auf den wir manchmal so fest vertrauen? Glauben wir, dass Gott unsere Zukunft in der Hand hat, dass er uns versorgen wird? Glauben wir wirklich, dass unser tägliches Mittagessen uns wirklich von Gott geschenkt ist? Oder glauben wir eigentlich, dass es ja selbstverständlich ist, weil wir dafür gearbeitet haben? Oder was ist zum Beispiel mit unseren Ehen? Glauben wir, dass wir sie selbst erhalten? Glauben wir, dass unsere Kraft unsere Ehe erhält? Oder glauben wir, dass Christus unsere Ehen erhält, weil er gnädig ist? Und am allerwichtigsten, denken wir nicht manchmal auch, dass wir die guten Christen sind? Die Christen, die theologisch einfach voll fit sind und auch noch in der richtigen Denomination gelandet sind? Liebe Gemeinde, lasst uns daran festhalten, dass nicht wir es sind, die irgendwas davon erwirkt haben. Es ist Christi Geschenk an uns. Wenn wir nämlich glauben, dass wir selbst unsere eigene Hilfe sind, dann erstehlen wir uns diese Rolle, die Gott eigentlich zusteht. Dann sind wir wie dieser Thiele Kolob und vertauschen unsere Herrlichkeit mit der Herrlichkeit Gottes. Seht ihr, unser geistlicher Stand, das, was wir wirklich bei Gott sind und das, was uns wirklich bei Gott sein lässt, wie auch alles andere, was wir haben, das ist uns von Gott gegeben, das ist Gott gewirkt. Und die Diskussion darüber, wer von uns der Größte sei, die ist somit eigentlich vollkommen unnötig. In dem Moment, in dem wir glauben, dass wir diejenigen sind, die uns selbst helfen, dann beweisen wir, dass wir uns unser Babel gebaut haben. Und dann erhöhen wir uns selbst, und zwar unrechtmäßig. Und das ist dann der Tausch der Herrlichkeiten, von dem ich gesprochen habe. Christus tauscht seine Herrlichkeit rechtmäßig gegen unsere Knechtsgestalt und wir tauschen unsere Knechtsgestalt unrechtmäßig und tun so, als hätten wir Christus Herrlichkeit angenommen. Und das kann natürlich nicht klappen. Und wie wir nun gesehen haben, wie Christus sich erniedrigt hat, wie die Menschen sich selbst unrechtmäßig erhöht haben, dann müssen wir aber die Frage stellen, wie können wir Menschen denn in Wahrheit erhöht werden? Wenn wir unrechtmäßig erhöht werden, dann müssen wir doch auch irgendwie in Wahrheit erhöht werden können. Wie kann das passieren? Was sichert uns denn tatsächlich einen Platz im Himmel? Und das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Die wahre Verherrlichung der Erniedrigten. Die Verse 35 bis 37. Ich lese die Verse nochmal vor. Und er setzte sich und rief die Zwölf. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Die Situation, von der wir hier lesen, die ist eigentlich eher untypisch. Jesus setzt sich nicht so oft hin und ruft seine Jünger zusammen in den Evangelien. Das ist für einen Meister im Judentum, für einen Rabbi, eine sehr, sehr formale Situation. Wir müssen uns die Szene vorstellen, dass Jesus hier etwas ganz Wichtiges rüberbringen will. Und wir müssen uns auch so vorstellen, dass Jesus hier in einem Wohnhaus in Kapernaum sitzt. In der Heimatstadt, in der vorher gelebt hat. Vielleicht war es sein eigenes Haus, vielleicht war es das Haus von Petrus, wir wissen es nicht genau, aber wir müssen es uns so vorstellen, dass die ganze versammelte Bande von 12 Jüngern zusammen mit Jesus in einem Wohnhaus sitzt, wo noch andere Menschen sind. Und Jesus ruft jetzt die 12 zusammen und er will ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. Und bis zu diesem Punkt ist es schon ganz oft passiert, dass Jesus das Weltbild seiner Jünger vollkommen über den Haufen geworfen hat. Da waren zum Beispiel Jesu Aussagen darüber, dass alle Speisen für rein erklärt sind. Jesus über das Gesetz zum Beispiel redet. Da waren aber auch seine Aussagen über das Leiden und das Sterben des Messias. Das haben die Jünger so nicht geglaubt, bevor Jesus kam. Und nun setzt Jesus noch eine weitere Dimension da drauf. Jesus erklärt seinen Jüngern etwas darüber, wer im Königreich Gottes als groß gilt und wer als klein gilt. Es waren ja schließlich die Jünger, die wissen wollten, wer der Größte unter ihnen ist. Also erklärt es Jesus ihnen jetzt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir auch wissen wollen, wer im Königreich Gottes der Größte ist. Und was werden die Jünger wohl erwartet haben, was Jesus zu ihnen sagt, der Größte ist im Himmelreich? Was haben sie wohl gedacht? Vielleicht dachten sie, derjenige ist der Größte, der Jesus am nächsten ist. Wie zum Beispiel Johannes, über den Jesus sagt, dass er sein Lieblingsjünger ist. Vielleicht dachten sie aber auch, dass diejenigen, die Größten sind im Himmelreich, die Jesus am besten dienen. Wie zum Beispiel Jakobus und sein Bruder, die ja in einem militärischen Sinne eigentlich ein Dorf platt machen wollten, als es Jesus nicht gehorchen wollte. Und was auch immer es war, was sie dachten, was sie zum Größten macht im Himmelsreich. Es hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass einer unter ihnen irgendwie der Herausstechendste ist oder der Allerwichtigste. Doch genauso ist es eben nicht im Königreich Gottes. Jesus muss seinen Jüngern hier erklären, dass wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte sein und von allen der Diener. Was bedeutet das? Der wirklich hervorstechendste Status im Reich Gottes ist der des Geringen und der des Dieners. Diese beiden Dinge gehen immer zusammen, des Geringen und des Dieners. Vor Gott und dem Königreich Gottes ist es also viel erstrebenswerter, der Geringste zu sein und jedermanns Diener, als der meistgeachtetste und besonderste Mensch, der sich bedienen lässt. Es ist nicht schwer zu verstehen, wie unfassbar unangebracht die Diskussion der Jünger auf dem Weg war, im Angesicht dessen, was Jesus ihnen hier erklärt. Und um seine Aussagen mit einem Beispiel noch klarer zu machen, zu illustrieren, nimmt Jesus jetzt ein Kind und stellt es in die Mitte zwischen sich und seinen Jüngern. Das Kind ist wahrscheinlich ein Kind aus der Familie, das ist da irgendwo rumgelaufen in dem Haus, und Jesus nimmt es jetzt und stellt es mitten zwischen sie. Und wir müssen uns vorstellen, dass Kinder in der Zeit, in der Jesus gelebt hatten, nicht besonders war. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Kinder in Israel zur Zeit Jesu so behandelt worden wären wie bei uns. Sondern Kinder in der Zeit Jesu in Israel haben zur untersten Kategorie der Gesellschaft gehört. Die Juden haben im Prinzip gesagt, Kinder sind die, die noch nicht angekommen sind. Die noch nicht wirklich ins Leben getreten sind. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Israel, wie auch viele andere Gesellschaften damals, ein Land war mit großer, hoher Kindersterblichkeitsrate. Und Jesus schnappt sich jetzt dieses Kind und stellt es zwischen sich und die Jünger. Und in der Lutherbibel steht so schön, er herzt es. Das heißt, er umarmt es in der Schlachterübersetzung. Und Jesus benutzt das als perfektes Beispiel für die Kleinen und die Geringen, weil diese Kinder sind eben ein gutes Beispiel für die Kleinen und die Geringsten in der Gesellschaft. Das Problem ist, dass leider oft missverstanden wird, was Jesus hier tut. Die Kinder sind hier kein Beispiel für die Menschen, die größte Demut haben, die Jünger eigentlich einnehmen sollten, sondern die Kinder sind ein Beispiel für die Kleinsten in der Gesellschaft. Die Jünger sollen sich also kein Beispiel daran nehmen, an den Kindern nehmen, sondern sollen sich ein Beispiel an Jesus nehmen, der die Kinder aufnimmt, der die Kinder annimmt, heißt es hier. Was Jesus hier klar machen will, ist, dass es in der Gemeinde nicht angehen kann, wenn man nur die privilegierten Nachfolger Christi aufnehmen will, sondern dass man auch die kleinen, die geringen Nachfolger Christi annehmen soll, ja sogar ihren Status als groß im Reich Gottes anerkennen soll. Und nicht nur das. Wer einen der geringsten Nachfolger Christi aufnimmt, der nimmt Christus auf, und er nimmt nicht nur Christus auf, sondern er nimmt Gott selbst auf, heißt es hier. Und das ist so, weil wir Christen den Leib Christi in dieser Welt darstellen. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie jeder arme oder geringe Mensch in der Welt von Christus angenommen wäre. Christus sagt hier ganz klar, wer in meinem Namen einen geringen oder kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und er nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und wenn jemand heute hier ist, der kennt, dass er ein geringer ist und ein kleiner, wenn er sich so fühlt, wenn ihn die Welt als einen Schwachen oder Geringen darstellt, dann sagt Christus genau das: Wer mich aufnimmt, wer einen Geringen aufnimmt, der nimmt mich auf. Der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das sind die Maßstäbe des Königreiches Gottes. Die Maßstäbe, die Jünger nicht erkannt haben, die sich selbst alle zum Größten machen wollten. Und wer sind denn jetzt aber diese Geringen, die zu Christus gehören? Und dazu würde ich sagen, dass wir das eigentlich alle sind. Nur, dass wir uns das in der Regel nicht eingestehen wollen. Viele von uns haben sich eben Babylons aufgebaut oder in der Welt ein gewisses Maß an Ansehen erlangt. Unser Perfektionismus, unser Geld, unsere theologische Ausbildung, all das vielleicht, haben uns eventuell an einen Punkt gebracht, an dem unser Babel eben mit festen Mauern steht. Und wir denken, dass wir eben nicht die Geringen wären, sondern die Großen. Doch wie das echte Babel werden eben auch unsere eigenen Werke vergehen. Und was bleibt dann? Was bleibt dann? Dann bleibt nur das ewige Werk, das Christus für uns vollbracht hat. Während wir zwar alle Geringe sind, während wir alle Sünder sind, sind wir eben nicht alle Diener geworden. Und das ist das Problem. Wir Menschen, wir haben gegen Gott rebelliert, indem wir seine Gebote nicht halten wollten. Und ja, wir Menschen haben alle gegen Gott rebelliert, weil wir seine Gebote nicht halten wollten. Und wo finden wir diese Gebote? Wir finden sie zum Beispiel in den 10 Geboten. Das sind Gebote, die jeder Mensch kennt eigentlich. Und so wie wir Menschen eigentlich in einen Krieg gegen Gott gezogen sind, so haben wir ihn verloren. Und jetzt brauchen wir Errettung. Und woher kommt diese Errettung? Die kommt daher, dass der herrliche Sohn Gottes sich in Wahrheit erniedrigt hat, um uns zu erretten, indem er eben an diesem Kreuz in Jerusalem gestorben ist. Und das ist es, was er seinen Jüngern so dringend klar machen will auf dem Weg durch Galiläa, dass sie das verstehen. Jesus sagt nicht, dass er gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. An diesem Kreuz tut Christus nämlich unsere Schuld, unsere Rebellion gegen Gott. Und er starb stellvertretend für uns. Diejenigen, die an ihn glauben, die haben Vergebung ihrer Schuld, weil Christus an ihrer Stelle für ihre Rebellion hingerichtet wurde. Und er wurde auch hingerichtet für unsere Übermut, für unseren eigenen, für unsere selbstgewählte Erhöhung, hingerichtet für jedes Babel, das wir uns selbst aufgebaut haben. Und in all dem ist Christus unser Vorbild dafür, wie wir Diener sein können. Wir sind nämlich eigentlich alle Geringe und müssten uns an dem Maßstab des Himmelsreich Gottes orientieren. Er, der Menschensohn, dem alle Reiche, alle Macht und das Dienen aller Völker gegeben ist, er erniedrigte sich selbst und starb, damit Gott die Welt mit sich selbst versöhnen könnte. Sein Dienst an uns als Diener hat noch nicht mal vor dem Tod Halt gemacht. Jesus wurde ein Diener für die Geringen, für die Sündhaften, für uns. Und deshalb sollen auch wir Diener werden in der Gemeinde. Auch für die Geringen eben. Für diejenigen, die eben nicht besonders sind oder nicht wichtig sind. Die nach den Maßstäben der Welt eben die Geringen sind. Und das sind eben die Maßstäbe, wie Jesu Jünger sie angelegt haben oder wie das Judentum zur Zeit Jesu sie angelegt hat. Lasst uns aber eben Diener werden für diese Geringen, weil wir selbst gering sind. Diener werden für die Geringen in Christus, die eben die sind, die kein Babel haben, vor dem sie sich verstecken könnten oder mit dem sie sich selbst in Mauern einbauen könnten, um sich vor den Übeln der Welt zu verstecken. Es sind eben die, die verzweifelt sind und die Armen, die Schwachen, diejenigen, die wir eigentlich verachten oder diejenigen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, diejenigen, die uns eigentlich unangenehm sind. Es gibt diese Menschen auch in der Gemeinde. Und diejenigen, mit denen keiner von uns eigentlich etwas zu tun haben will, auch denjenigen sollen wir dienen. Im Angesicht unseres eigenen sündigen Standes vor Gott sind wir eigentlich alle gering, sind wir eigentlich alle falsch. Und deshalb fordert uns Jesus hier auf, auch diese Menschen so anzunehmen, wie Jesus dieses Kind annimmt oder so, wie er uns angenommen hat. Lasst uns eingestehen, dass wir nichts getan haben, was uns vor Gott groß machen würde. Es ist eben alles aus dem Dienst Christi an uns entstanden. Und lasst uns deshalb auch unsere Babels einreißen und nicht mehr wie König in Bettlerkleidungen herumlaufen. Es gibt nämlich einen wahren, einen wirklichen Tausch der Herrlichkeiten. Christus selbst deckt unsere Beschmutzung zu. Er selbst tritt in seine Herrlichkeit beim Vater für uns ein. Und dann, wenn wir im Himmel bei Christus sein werden, dann werden auch wir verherrlicht sein vor Gott. Und bis dahin, lasst uns selbst erniedrigen und den anderen ein Diener sein, so wie Christus ein Diener für uns geworden ist. Das ist das Vorbild, dass der Menschensohn erniedrigt wird, dass er getötet wird, in die Hände der Menschen übergeben wird. Und das ist das, was wirklich hervorsticht im Reich Gottes. Und dann ist das die wahre Vertauschung der Herrlichkeiten. Das ist der wahre Tausch. Und Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 2, Verse 5 bis 11 folgendes. Wir haben es vorhin schon gelesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es auch Christus Jesus war. Der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus sagt, liebe Gemeinde, lasst uns so gesinnt sein, wie es auch Christus Jesus entspricht. Amen.